Guten Morgen und einen frohen, gesegneten ersten Advent wünsche ich Ihnen. Ich bin heute nicht hier als Ihr Wanderführer, so wie Michi das gesagt hat. Das wäre mir ein bisschen zu viel Verantwortung, ehrlich gesagt auch. Mir reicht es einfach, wenn Sie mir jetzt eine Stunde zuhören und genau und offen dafür sind, dass Gott Sie durch das, was Sie hier im Gottesdienst erleben, vielleicht sogar durch etwas, was ich sage, berühren und weiterbringen kann. Wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, wen fragen Sie dann um Rat? Fallen Ihnen Leute ein, denen Sie vertrauen und zu denen Sie gehen, wenn Sie einen Rat brauchen? Und wenn Ihnen ein paar Leute einfallen, auf wen von diesen Leuten hören Sie dann auch, wenn er Ihnen einen Rat gibt? Wer darf Ihnen etwas sagen, wenn es um Ihr Leben, Ihre Kleidung, Ihren Erziehungsstil oder Ihre Ausdrucksweise geht? Und wie reagieren Sie, wenn sich jemand das Recht herausnimmt, etwas zu Ihrem Leben zu sagen, den das eigentlich überhaupt gar nichts angeht? Über mein Leben entscheide ich immer noch selbst. Glaube ich, ein Satz, den wir alle irgendwie im Kopf und im Herzen haben. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. So geht der Psalm 24 los. Ein Psalm, der in der klassischen Liturgie unserer Kirche jedes Jahr am ersten Advent vorgelesen wird. Der erste Advent, offiziell der erste Tag des neuen Kirchenjahres. Wir können uns also gleich noch ein frohes neues Jahr wünschen. Der erste Sonntag im Kirchenjahr, der geht immer mit diesem Psalm los. Also das Jahr beginnt durch den Psalm mit einer allgemeinen Anerkennung der Souveränität Gottes. Und damit auch mit der Anerkennung, dass wir alle unser Leben in der Verantwortung vor Gott leben. Der Autor des Psalms, der lenkt unseren Blick von dem, was wir oft selbst als das Zentrum des Universums wahrnehmen, nämlich uns selbst, hin zu dem, der in Wirklichkeit das Zentrum des Lebens ist, hin zu Gott. Also unser Leben wird quasi in einen größeren Zusammenhang eingeordnet. Und für uns Christen ist das eine echte geistliche Wahrheit. Gott als Schöpfer hält die Macht von allem in Händen. Gott, der Schöpfer der Welt, hält alle Macht in seinen Händen. Wir dagegen sind ziemlich machtlos. Wir haben dem jetzt nicht so viel entgegenzusetzen. Und das kann einige Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, was würde Gott wohl zu meinem Leben sagen? Wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Ist das immer in seinem Sinn? Und was sind eigentlich seine Ansprüche an mich? Ich finde, das sind richtig großartige Fragen für die Adventszeit. Wir gehen auf Weihnachten zu, wir feiern dann die Menschwerdung Gottes. Und es ist gut, wenn wir uns dann Zeit nehmen, um über unsere eigene geistliche Situation, über unser Verhältnis zu Gott nachzudenken. Und genau das passiert auch im Psalm. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die ihre Seele nicht an Nichtiges hängen und keinen trügerischen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Wer darf eigentlich Gemeinschaft mit Gott haben? Wer ist in der Lage, den heiligen Berg zu erklimmen? Die Antwort lautet, etwas einfach in meinen Worten ausgedrückt, nur die richtig, 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 richtig Guten. Und für mich ist die Frage dann naheliegend, gehöre ich zu diesen richtig, 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 richtig Guten? Im Text geht es um den Berg des Herrn. Ursprünglich ist damit der Tempelberg in Jerusalem gemeint. Dort stand zunächst nur eine Hütte, die sogenannte Stiftshütte. Und in dieser Hütte befand sich ein Kasten. Und in diesem Kasten befanden sich die Steintafeln, auf die Gott die 10 Gebote für das Volk Israel geschrieben hat. Für das Volk war dieser Ort, dieser Kasten, diese Tafeln, das Symbol der Gegenwart Gottes in unserer Welt. Nur hier wurde Gott ganz real und irgendwie irdisch. Später wurde dort der Tempel gebaut auf diesem heiligen Berg. Und der Tempel war dann der Ort, an dem Gott irdisch real war. Ich verstehe dieses Bild des Berges auch noch anders. Wenn Gott die Welt geschaffen hat und ich sein Geschöpf bin, abhängig von seinem Tun, dann kann ich ohne Probleme akzeptieren, dass er irgendwie ganz oben ist und ich ganz unten. Oder wie ich eben schon gesagt habe, dass Gott alle Macht in seinen Händen hält und ich dagegen ziemlich machtlos bin. Und gleichzeitig merke ich, dass ich doch irgendwie in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit diesem Gott sein möchte. Ich glaube, dass wenn wir eine Ahnung von diesem Gott haben, dass dann so etwas wie eine Sehnsucht in uns entsteht, der Wunsch, diesem Gott nahe zu sein. Vielleicht auch der Wunsch, dass dieser Gott gut über uns denkt. Denn wenn er alle Macht hat und ich keine Macht, dann ist es ja ganz sinnvoll, wenn er mich gut findet. Wenn er mich doof findet, weiß ich ja nicht, was er mit mir macht. Ich möchte also bildlich gesprochen auf diesen Berg des Herrn. Und um auf den perfekten Berg zu kommen, um beim perfekten Gott zu sein, muss ich selbst auch möglichst perfekt sein. Der Text gibt uns eine Checkliste, anhand derer wir sehen können, was man braucht, um perfekt zu sein. Wir gehen die mal durch, so zum Spaß. Als erstes steht da, wer auf dem Berg des Herrn möchte, der muss reine Hände haben. Das kann man natürlich als religiös-pädagogisches Mittel missbrauchen, wenn die Kinder zum Essen kommen. Hast du auch reine Hände? Du willst doch auf den Berg des Herrn. Das ist allerdings sicherlich nicht mit den reinen Händen gemeint. Reine Hände bedeutet schuldlose Hände, gewaltlose Hände, Hände, die nichts mitgehen lassen. Kann man jetzt auch denken, okay, ich prügel mich selten, ich habe auch noch nie geklaut. Aber reine Hände bedeutet auch Hände, die nicht irgendwelche Finger anderen Leuten entgegenstrecken. Also der ist ja noch okay, aber gibt ja auch andere. Oder abfällige Gesten, die ich mache. Oder Finger, die irgendwo hinzeigen, um irgendwem was deutlich zu machen. Reine Hände. Dann braucht man ein reines Herz. In Zeiten, wo ich ein gutes Verhältnis zu mir selber habe, da kann ich von mir behaupten, ich habe eigentlich ein gutes Herz. Grundsätzlich so. Gleichzeitig brauche ich dann keine 10 Sekunden, bis mir Dinge einfallen, die in meinem Herzen sind. Wünsche, Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, die nicht rein sind. Die, wenn ich sie rauslassen würde, so ganz unmittelbar, ganz schlechte Folgen hätten. Also reines Herz, ja, aber da ist doch auch viel Unreines drin. Das nächste ist Menschen, die ihre Seele nicht an Nichtiges hängen. Ein altes indianisches Sprichwort, das ich mir selber ausgedacht habe, das heißt, aus nichtig wird oft wichtig. Aus nichtig wird oft wichtig. Vielleicht kennen Sie das. Es gibt Dinge, die sind eigentlich unwichtig für Sie und Sie müssen sich damit beschäftigen oder tun es und plötzlich kriegen die eine ganz große Macht. Mir ging es letzte Woche so, ich musste mich mit Blech und Plastik und ein bisschen Elektronik beschäftigen, denn unser Auto ist kaputt gegangen und wir mussten uns möglichst schnell ein neues anschaffen. Wer sich schon mal mit Autos beschäftigt hat, der weiß, dass das nicht so geht wie Schuhe kaufen, rein in den Laden, die gefallen mir, ziehe ich an, nehme ich mit, sondern dass das ziemlich lange dauert und man ziemlich viel Zeit investieren muss. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, aber ich musste es tun. Und wir haben tatsächlich am Freitag einen Vertrag unterschrieben und wir bekommen nächsten Freitag ein neues Auto. Ich finde Autos wirklich nicht wichtig, aber seitdem bin ich jeden Tag bei YouTube, gucke mir Videos über dieses Auto an und denke, ja, nur noch 7 Mal schlafen. Das Auto ist im Moment gerade so eine Art Weihnachtsfreude, Vorfreude für mich. Und das finde ich ganz furchtbar. Aber es gibt ja nicht nur Autos. Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Aussehen, mit Kleidung, die wir kaufen, die wir wichtig finden? Viele von uns können sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen und manchmal auch ein Leben ohne Netflix nicht mehr. Und der letzte Punkt ist, Menschen, die keinen trügerischen Eid schwören. Eide schwören machen wir selten, aber wir unterschreiben oft Dinge. Und wenn wir irgendwo eine Unterschrift drunter setzen, heißt das, dass das, was da drüber steht oder was wir vielleicht selber geschrieben haben, dass das richtig ist. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein. Jetzt können Sie selber mal überlegen, welche Formulare Sie in den letzten Monaten ausgefüllt haben, wo Sie Ihre Unterschrift drunter gesetzt haben, wie ehrlich das war, was da drüber stand, oder wie viel Krankschreibungen Sie in Ihrem Leben schon abgegeben haben, obwohl Sie vielleicht gar nicht so krank waren. Letztendlich steht kein trügerischen Eid schwören für nicht unehrlich sein. Die Wahrheit sagen. Nicht lügen und betrügen. Kleine Checkliste, kann man noch länger drüber nachdenken. Meine Frage an Sie: Sind Sie bei den richtig, 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 richtig Guten dabei? Dann wäre es toll, wenn Sie sich jetzt mal melden. Niemand. Puh, bin ich ein bisschen beruhigt. Wir haben ja schon gemerkt, ich bin es definitiv auch nicht. Und ich befürchte, dass der Berg des Herrn dann ziemlich leer bleibt. Wenn ich diese Ansprüche Gottes auf mein Leben beziehe, dann stelle ich fest, dass ich nicht dabei sein darf. Und das ist keine besonders adventliche Nachricht. Ich will auf den Berg des Herrn, ich will bei Gott sein, aber es geht nicht. Ich bin nicht gut genug. Das ist keine besonders adventliche Nachricht, vielleicht aber auch doch. Es kann sein, dass der Advent erst dann seine wahre Bedeutung entfalten kann, wenn wir vor diesem heiligen Berg stehen, wenn wir uns wünschen, bei diesem perfekten Gott zu sein und erstmal anerkennen, dass wir diesen Weg nicht gehen können. Im Psalm heißt es, das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Ich frage mal ganz offen, jetzt ohne melden, ist das Ihre Sehnsucht? Sehnen Sie sich nach Gottes Gegenwart? Fragen Sie nach Gott immer wieder, nicht nur am ersten Advent oder an Weihnachten oder ab und zu? Ich frage mich sehr selbstkritisch, will ich wirklich mit diesem Gott Israels, wie es im Text heißt, Gemeinschaft haben, mit allen Konsequenzen, von denen ich viele gar nicht absehen kann? Der Gott Israels, das ist ein sehr, sehr konkreter Gott. Das ist nicht nur eine göttliche Macht, das ist nicht nur ein warmes Gefühl beim Singen, das ist nicht nur ein schöner Spruch auf dem Kalenderblatt. Der Gott Israels, der mischt sich ein, oft sogar ungefragt. Der Gott Israels, der hat ein Volk auserwählt, um sich dieser Welt zu offenbaren. Sein Wesen und sein Wille sollen durch das Volk beispielhaft verwirklicht und sichtbar werden. Israel wurde dabei eher grundlos ausgewählt und nicht, weil es so toll war. Im Gegenteil, das Volk Israel bestand und besteht aus Menschen wie Ihnen und mir. Das Volk Israel fragte diesen Gott oft nicht um Rat, wenn es Entscheidungen treffen musste. Gott durfte Israel nicht immer etwas sagen, wenn es um das Leben, die Kleidung oder die Erziehung ging. Israel reagierte oft zornig, wenn Gott sich unaufgefordert in ihr Leben einmischte und seine Meinung zu etwas abgab, was ihm gefälligst gar nichts anging. Das Volk Israel wollte oft selbst entscheiden. Das heißt, dieses Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, kann auch nicht auf dem heiligen Berg sein. Also wenn nicht das auserwählte Volk Gottes alles richtig macht, dann bleibt dieser Berg ja wirklich leer. Obwohl wir Sehnsüchte und Wünsche nach Gemeinschaft mit Gott haben. Im Psalm, in vielen Bibeln, steht an dieser Stelle ein kleines Wort, das heißt Selah. Das ist ein etwas geheimnisvolles Wort, was nicht so ganz eindeutig zu übersetzen, zu erklären ist. Aber die meisten Leute gehen davon aus, dass das einfach bedeutet, dass an dieser Stelle, bei dem Psalm, der ja ein Gedicht und ein Lied ist, dass an dieser Stelle eine Pause gemacht werden soll. Und Pausen sind echt gut, denn in Pausen, da kann Gott handeln, weil wir nicht selbst was machen. Wir stehen vor dem heiligen Berg und machen nichts, weil wir nichts machen können. Aber Gott kann was machen. Und Gott tut was. Und was Gott tut, das ist wirklich unglaublich. Wahrscheinlich merken wir es nicht mehr so, weil wir es schon oft gehört haben. Weil wir jedes Jahr vom Advent hören oder jedes Jahr irgendwie in diese Adventszeit reingezogen werden. Weil wir jedes Jahr die Weihnachtsbotschaft hören und sie uns vielleicht gar nicht mehr richtig bewusst wird. Aber was Gott tut, das ist unglaublich. Denn Gott wartet nicht darauf, dass wir gut genug für ihn sind. Gott wartet nicht darauf, dass unsere Sehnsucht nach ihm so groß ist, dass wir alle Kräfte mobilisieren und vielleicht doch auf diesem Berg des Herrn kraxeln und ihn erklimmen. Wir versuchen das. Jeder Mensch oder jede Religion versucht, irgendwie möglichst gut zu sein, möglichst perfekt zu sein für den perfekten Gott. Aber Gott wartet nicht darauf, dass wir perfekt sind, weil er weiß, dass wir nie perfekt sein werden. Gottes Sehnsucht nach uns ist so groß, dass er sich auf den Weg zu uns macht. Gottes Liebe ist so groß, dass er seine Macht aufgibt, dass er auf seine Macht verzichtet. Gott ändert die Richtung. Nicht wir müssen irgendwie nach oben zu ihm, sondern er kommt zu uns nach unten. Als kleines, machtloses Baby. Mich überfordert das. Wenn ich mir bewusst mache, was das bedeutet, überfordert mich das. Ich stehe gerade noch vor dem heiligen Berg, vor dem heiligen, perfekten Gott und überlege, wie ich da hochkomme, was ich machen kann und machen muss, um diesem perfekten Gott nahe zu sein. Und dann wird mir erzählt, dass dieser perfekte Gott völlig unperfekt wird als kleines Baby, was in die Hose macht. Ich finde, es ist kein Wunder, dass für viele Menschen aus dem Volk Israel das eine Überforderung war. Und für uns oft heute auch. Wir sind so überfordert damit, dass wir aus dem Fest, an dem wir feiern, dass Gott zu uns kommt, ja irgendwie selbst so einen heiligen Berg machen. Mit Ansprüchen an uns selbst, an unsere Familien, an unseren Terminplan, an unser Essen, an unsere Geschenke, an unsere Gemütlichkeit, an unsere Nerven. Gott kommt zu uns, aber wir sind, wie so oft, nur mit uns selbst beschäftigt. Ich wünsche mir, dass wir wieder ehrlicher werden. Wir sind nicht perfekt. Und Weihnachten ist kein perfektes Fest und auch kein Fest, das perfekt sein muss. Ich wünsche mir, dass wir Gottes Botschaft wieder ernst nehmen. Dass wir Gott ernst nehmen, der zu uns sagt, du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht besser werden, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Denn ich komme zu dir. Ich bin bei dir. Ob du dich mir zuwendest oder dich von mir abwendest, ich bin bei dir, für dich. Dafür hat Gott auf seine Macht verzichtet, seine Macht aufgegeben. Und es blieb ja nicht dabei, dass er als Mensch in diese Welt geboren wurde und gelebt hat, sondern alles gipfelt ja auf eine Art zweitem Berg. Die Machtlosigkeit Gottes, die hat ihren Tiefpunkt am Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Gott liefert sich den Menschen aus und die Menschen sind heillos überfordert. Einen mächtigen Gott, der seine Macht aufgibt, den können sie sich nicht vorstellen. Ein Gott, der zu uns Menschen kommt, ohne dass wir etwas leisten müssen, der ist irgendwie auch für uns Menschen schwer vorstellbar. Aber Gott sagt, ihr habt jetzt Pause. Ich handle. Lasst euch beschenken. Jesus stirbt am Kreuz. Machtlos. Alleine. Auch auf dem Berg waren keine Menschen. Weil sie Angst haben. Weil sie nicht verstehen. Weil sie ihre Hoffnung verloren haben. Und doch ist dieser unperfekte Berg unsere Rettung. Wir dürfen nämlich mit unserem unperfekten Leben, mit unseren unreinen Händen und Herzen, mit dem ganzen Unsinn unseres Lebens und mit allen schlechten Taten zu diesem Berg, zu diesem Gott und ihm unser unperfektes Herz hinhalten. Und ich glaube, dass wir nicht mal in der Lage sind, selbst unser Herz für Gott zu öffnen. Wir sagen das oft so, ja, und wir öffnen sie ihr Herz für Gott und so. Ich merke immer wieder, dass ich das selber gar nicht kann. Nicht mal das. Und so lese ich auch den letzten Teil des Psalms. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Da steht nicht, ihr Menschen öffnet euch, sondern den Toren, unseren Herzenstoren wird befohlen, dass sie sich öffnen sollen für den König. Offensichtlich können wir es nicht machen, aber Gott kann das machen. Gott ist eben doch mächtig. Der König der Herrlichkeit, der König der Ehre, wie es bei Luther heißt, der hat die Macht, den Tod zu besiegen. Jesus ist am Kreuz ohnmächtig gestorben, aber seine Auferstehung zeigt, dass letztlich Gott doch derjenige ist, der alle Macht in Händen hält. Er ist so mächtig, dass er sogar Dinge verändern kann, die oft hart und unveränderlich erscheinen. Er ist so mächtig, dass er den Tod besiegen kann. Dann wird er doch mit unseren kleinen Herzen auch zurechtkommen. Weil Gott die Welt gehört, wie es am Anfang des Psalms heißt, gehören ihm auch unsere Herzen. Bildlich ausgedrückt dringt er als König nicht in fremdes Hoheitsgebiet ein, wenn er unsere Herzen für ihn erobern will, sondern er möchte sein eigenes Land in Besitz nehmen und dort regieren. Gott kam in Jesus nicht mit Schwert und Gewalt in unsere Welt, er kam mit Sanftmut und mit Liebe, mit Demut und mit Hingabe. So will er unsere Herzen gewinnen. Die Adventszeit, die heute anfängt, ist eine Vorbereitungszeit auf die Ankunft dieses Königs. An Weihnachten geht es nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass Gott bei uns ankommen will. Darauf dürfen wir uns vorbereiten und ich denke, darauf müssen wir uns vorbereiten, wenn wir das Heilige der heiligen Nacht in unserem Leben erleben wollen. Und wir entscheiden darüber, wie unser Advent aussieht. Wir entscheiden darüber, wie wir mit Ansprüchen und Terminen umgehen. Wir entscheiden darüber, wofür wir uns Zeit nehmen und wofür nicht. Wir können uns dem Adventstrubel hingeben. Wir können aber auch ganz bewusst uns überlegen, welche Kontrapunkte wir in der Adventszeit setzen. Wo wir dem Trubel im wahrsten Sinne des Wortes entfliehen. Wo wir uns ganz bewusst Gott zu wenden, wo wir Gott unser Herz hinhalten. Psalm 24 kann dabei eine echt große Hilfe sein in der täglichen Auseinandersetzung mit diesem Gott und unserem Glauben. Wir können uns bewusst darauf vorbereiten, dass Gott in dieser Welt ankommt. Wir können jeden Tag neu unser zerbrochenes, verletztes, empfindsames, dunkles, unperfektes Herz vor unseren perfekten Gott bringen, weil er zu uns gekommen ist, weil er zu uns kommen will und weil er zu uns kommen wird. Ich möchte gern beten. Guter Gott, du bist groß und perfekt. Du bist heilig und du bist König der Welt. Und wir stehen vor dir mit unserem unperfekten Leben, mit all dem, was uns eigentlich von dir abhält. Und wir geben dir unsere Herzen. Wir bitten dich, dass du unseren Herzen befiehlst, die Türen zu öffnen. Wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, uns dir mehr zuzuwenden. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in unsere Welt gekommen bist. Danke, dass du in unser Leben kommst, an unsere Tür klopfst und diese Tür öffnen willst. Amen.